Einer Mensch, der als Kind Gewalt, Hunger, Angst und zahlreiche Pflegefamilien erlebt und auch überlebt hat, ein werteorientierter und sinnstiftender Unternehmer bzw. Unternehmerin werden. Denn schlechter könnten die Voraussetzungen für ein erfülltes und sinnstiftendes Leben ja nicht sein, oder? Wie schafft man es, aus einem Leben mit Gewalt in ein Leben zu wechseln, in dem es um Würde, Respekt und echte Verantwortung für Menschen geht, wo man in der Pflege sich wirklich um andere, ja, zum Teil auch liebevoll kümmern muss? Das wird heute mal unser Thema sein.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und ich freue mich, dass ich heute Sarah Tsiakalidis bei mir zu Gast habe. Sie ist gemeinsam mit ihrem Mann Petros Gründerin und Geschäftsführerin des Pflegedienst Jakobus in Essen. Hallo Sarah, schön, dass du heute hier bei mir zu Gast bist und ich bin schon ganz gespannt auf dieses Gespräch, denn das Thema Pflege gab es jetzt in über 50 Podcasts noch nicht ein einziges Mal, das heißt eine kleine Premiere.
Guten Tag zusammen, hallo. Ja, ich freue mich auch total. Es ist auch mein erstes Mal und deswegen, das wird super.
Ja, dann starten wir doch mal direkt. Ja, starten wir mal mit dem Anfang. Ne? Wenn du heute so auf deine Kindheit zurückschaust, was sind da so die Bilder oder Gefühle, die dir in den Kopf kommen, wenn du an diese Zeit zurückdenkst?
Ja, meine Kindheit, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich eigentlich ganz viel an Einsamkeit, Verantwortung, die ich übernehmen musste, ohne es zu wollen und ja, Traurigkeit, ja, an eine Traurigkeit, die immer allgegenwärtig war, auch wenn ich gleichzeitig trotzdem auch Freude empfinden konnte, ne? Wenn ich da irgendwie begeistert war mit anderen Kindern oder halt auch draußen auf den Spielplätzen, hatte ich natürlich auch meine Freude, aber es begleitete mich immer eine Traurigkeit dabei.
Du hast ja sehr offen bei LinkedIn und da bin ich dann ja auch darauf gestoßen, in deinen Beiträgen über dieses Thema geschrieben, über Gewalt, Hunger, Angst und auch die 24 Pflegefamilien, in denen du warst. Das ist ja schon eine recht heftige Geschichte, die man da erfährt bei dir. Aber an welchem Punkt in deinem Leben hast du dann irgendwann gemerkt, ich will das anders machen, also ich will nicht so werden, weil es ist ja doch oft so, dass wir die Strukturen, in denen wir aufgewachsen sind, erstmal mit uns weiter rumtragen und es dann ja auch irgendwann sehr, sehr schwer ist, sich davon zu lösen. Und du hast heute selber Kinder. Wann war da so bei dir der Punkt, wo du sagst, nein, das ist nicht mein Weg?
Also es war schon relativ früh da das Gefühl des Wissens, dass etwas bei uns nicht stimmt. Ne? Ich hatte eine Mutter, die war halt ständig eigentlich zugedröhnt, selten klare Momente. Und ich habe meine Umgebung halt mitbekommen, andere Familien, mit denen ich ja auch zu tun hatte, alleine schon durch Schule. Und dabei ist mir dann halt einfach bewusst geworden, okay, es läuft woanders anders. Und so wie ich es dort sehe, so finde ich es schön, angenehm und da fühlt man sich geborgen. Jetzt ist es aber als Kind natürlich ganz klar so, man hat immer das Mitgefühl für die eigenen Eltern, / für meine Mutter, weil ich bin überwiegend mit meiner Mutter nur groß geworden. Und demnach habe ich natürlich alles getan, um sie aus dieser Situation zu retten, so wie ich es dort auch beschrieben habe. Und dann kam dieser Moment, in dem ich halt diesen Film ja gesehen habe, das ausprobiert habe an meiner Mutter. Das ist ja schön bei LinkedIn auch letztendlich zu sehen und auch beschrieben.
Kurz mal sagen, für die, die nicht bei LinkedIn sind, was das für ein Film war, der dann bei dir was ausgelöst hat.
Ja. Also ich habe den Film Jim Carroll in den Straßen von New York damals geguckt. Ich hatte ja überhaupt gar keine Überwachung. Ich habe also zu dem Zeitpunkt im Alter von 8, 9 Jahren halt alles schon geguckt, was eigentlich total verboten wäre. Unter anderem halt auch diesen Film und dort war halt Leonardo DiCaprio als Hauptdarsteller drin und der wurde dort entzogen. Der war halt auch ein Junkie in diesem Film und der wurde dort entzogen. Und das hat für mich damals als Kind die Augen mir geöffnet und ich dachte mir, ja, endlich so, ne? Jetzt kann ich meiner Mutter helfen. Es war so klasse zu sehen, der Leonardo DiCaprio danach clean, alles war wieder gut. Und dann habe ich mir gedacht, in meinem kindlichen Kopf, das machst du jetzt auch. Ja, und dann habe ich es halt auch gemacht. Ne? Und dann habe ich meine Mutter eingesperrt im Zimmer. Das war echt tatsächlich exorzismusreif. Sie ging natürlich komplett auf Entzug. Und wäre diese Szene in dem Film auch nicht gewesen, wie Leonardo DiCaprio dort halt einen Trichter in den Rachen bekommt und Alkohol eingeflößt bekommt, um eben nicht zu sterben an seinen Krämpfen. Dasselbe habe ich bei meiner Mutter auch gemacht. Wäre sie auch einfach gestorben.
Eine irre, krasse Geschichte als 8-9-Jährige ist ja fast nicht, also nicht fassbar.
Ja, das weiß ich. Das habe ich auch viel als Rückmeldung bekommen. Mhm. Ich kann dir auch bis heute manchmal nicht sagen, wie das wirklich sein konnte. Aber ich habe es getan. Das ist ja auch eigentlich letztendlich die Schreie und alles. Auch die Nachbarn, die haben da ja auch gar keine Polizei oder sonst irgendwas gerufen. Da kam super oft bei uns die Polizei, aber zu diesen Zeitpunkten gar nicht. Und nachher war ja auch nicht mehr so viel Geschrei, sondern mehr Krampf und halt Säubern und alles, was man da halt so machen musste. Weil die hat ja auch alle Exudate ihres Körpers halt verloren. Aber dann war halt dieser Moment, ich war wieder draußen, bin zu den Nachbarn gegangen, hatte immer nach Essen gebettelt, ne? Brot, alles, was die mir so gegeben haben und habe das auch immer geholt, dann auch meiner Mutter natürlich was gegeben und so. Und mein Zimmerfenster, also ich hatte sie in meinem Kinderzimmer eingesperrt und da ist ein Zimmerfenster, das ging genau auf den Balkon. Und vom Balkon würde es dann ja reingehen ins Wohnzimmer. Und ich hatte das immer abgeschlossen, also ich hatte weil ich ja wusste, sie kommt sonst rein in die Wohnung. Und das hatte ich an diesem Tag nicht, weil die Wohnung einfach enorm gestunken hat. Urin, Kot, es war so ekelig, wenn ich so rückblickend darüber nachdenke. Eigentlich hätte ich mir Hilfe holen müssen, aber das macht man ja nicht, weil dann würde ich ja vielleicht wegkommen. Ich hatte ja immer Angst, dass ich auch weg von meiner Mutter komme und wollte sie ja auch retten. Und als ich an diesem Tag dann halt zurückkam, saß sie dort halt im Wohnzimmer mit ihrer Spritze neben sich, wieder völlig zugedröhnt. Und da war es wie ein Tunnel. Das ist auch, ist das magisch? Ich weiß es nicht, aber es kam wirklich wie so ein Lichtstrahl nach unten. Okay, dann war's das jetzt. Dann bin ich nicht zuständig. Also das war der Moment, wo ich gemerkt habe, alles klar, Sarah. Ich weiß, ich war 8 oder 9 Jahre alt, ne? Aber es war mir klar in dem Moment, die Frau ist nicht zu retten. Ich möchte sie auch nicht retten. Das ist hier nicht mehr mein Thema. So.
War dann die Zeit, wo du dann danach in Pflegefamilien gekommen bist? Oder?
Nein, das war schon vorher.
Das war schon vorher.
Also okay. Das ging alles viel früher an, weil nach der Geburt meiner Schwester, die 2 Jahre nach mir kam, hat meine Mutter sie ein halbes Jahr später nach der Geburt ins Krankenhaus gebracht und nicht mehr abgeholt. Ja. Und dadurch wurde das System erst aufmerksam, dass da was nicht stimmt bei meiner Mutter und uns zu Hause. Und dadurch haben die mich dann auch direkt mit weggenommen. Und wir kamen erstmal in dieselbe Pflegefamilie. Und von da aus wurde ich dann aber nach ein paar Wochen abgeholt und meine Schwester wurde da gelassen.
Und dann ging die Odyssee los.
Genau, dann ging die Odyssee los, weil dann war das Jugendamt war informiert. Es kam regelmäßig zu Besuch. Sie haben immer wieder, kamen ja auch die Nachbarn ins Spiel und haben die Polizei gerufen oder sonst irgendwas. Also es war immer irgendwie Tumult und immer wieder wurde ich rausgeholt. Aber zu damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, hat meine Mutter immer wieder es geschafft, mich zurückzuholen. So, also ja. Das war immer wieder nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten, dass ich auch wieder zurückkomme.
Und du hast jetzt, das wird ja jetzt ganz eindeutig, du hast ja quasi in deiner Kindheit nicht die entscheidenden Bezugspersonen gehabt, die man normalerweise hat, die einen ja letztendlich dann auch als Vorbilder dienen. Ne? Also die Eltern sind ja die Ersten, die einem Werte vermitteln und alles eigentlich vermitteln, die Sicherheit vermitteln, Vertrauen geben. Gab es denn dann in deiner Kindheit und Jugend Menschen, von denen du lernen konntest, wie sich dann so echte Empathie, Verantwortung anfühlt oder wo du gesehen hast, die für dich auch ein Vorbild waren?
Da gab es unzählige, weil wenn ich draußen war in unserem Krögerskamp, ich sag's mal so offen, in Oldenburg, ne, das waren so mehrere Wohngemeinschaften, das waren mehrere Blocks, ne, da waren immer Leute, die mit drauf geguckt haben, immer Leute, die auch genau wussten, was da passiert, also Prostitution und alles bekommt man ja mit. Da kommen ein Tag aus, gehen da irgendwelche fremden Menschen ein und aus und so. Und Sarah, das Kind Sarah kannte man ja. Ne? Ich war zwar klar hoch asozial, unterernährt, meine Haare konntest du von mir streichen und alles, aber ich war ja ein total fröhliches, liebevolles Kind, voller Action, voller Enthusiasmus. Ich habe es ja geliebt zu klettern. Das war ja alles bekannt. Also das war nicht zu übersehen. Und deswegen waren da immer die Nachbarn, von denen ich auch gerade erzählt habe, die mir dann Essen gegeben haben, die immer wieder versucht haben, das Jugendamt zu involvieren oder halt auch die Polizei. Ne? Die haben ja auch versucht zu helfen. Dann gab es halt meine Lehrerin. Ne? Also ich war ja kaum in der Schule. Die ersten 3 Jahre meines Lebens, ich hatte 247 Fehltage zum Teil. Also ich war ja kaum in der Schule. Und dann kam meine Lehrerin ins Spiel, die gesehen hat, ich bin fähig, ich habe es drauf, die Mitgefühl hatte, die natürlich auch wusste, was Sache ist. Die kam, hat mich dann eine Zeit lang mit dem Fahrrad sogar abgeholt, damit ich bloß regelmäßig komme. Und ausschlaggebend zum Schluss, also als richtige Bezugsperson, war dann natürlich mein Onkel, zu dem ich kam, als meine Mutter ihren klaren Moment hatte im Alter von 10. Und wo sie gemerkt hat, ich werde unbändig, ich lasse mich überhaupt nicht mehr führen. Ich bin ja auch asozial gewesen. Ich kannte ja gar nicht, wie benimmt man sich, zweimal täglich Zähne putzen, Brot schmieren. Das kannte ich doch auch alles gar nicht. Ne, ich war ständig auf Achse, ich war respektlos hoch 10, weil ich hatte sie ja aufgegeben, wie gesagt. Das heißt, sie hatte für mich auch gar keine, sie war gar keine Respektperson mehr. Und dann hatte sie ihren klaren Moment und hat gemerkt, okay, pass auf, die wird jetzt demnächst vielleicht sogar wie ihr Vater und schlägt auf mich ein. Diese Ängste hatte sie ja bestimmt auch. Und dann hat sie angerufen, das Jugendamt und letztendlich auch meinen Onkel, weil der hat mich in der Kindheit auch ein paar Mal zu sich schon am Wochenende geholt. Der hat so eine halbe Stunde von uns entfernt gelebt. Und ja, und hat dann darum gebeten, dass ich, wenn ich wegkomme, bitte zu ihm komme. Und so kam ich dann zu ihm. Und da war Familie. Das war das erste Bild, in dem ich gelebt habe, was Struktur, Ordnung, Geborgenheit und Liebe anging. Also da habe ich es dann kennengelernt im Alter von 10.
Was ja eigentlich wie in diesem Film Systemsprengerin, den es da gibt, ne, auch in dieser Richtung wahrscheinlich unterwegs. Oder ist das,
den kenne ich gar nicht.
Also vielleicht auch nicht gerade das richtige Thema. Aber das hört sich schon sehr krass an. Ja, das Spannende ist natürlich jetzt, wenn man sich so deine Geschichte anhört, was du auch gerade erzählt hast über den Entzug mit deiner Mutter, was du da als 8-9-Jährige gemacht hast, was ja für ein kleines Kind eine irre Herausforderung ist. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, ausgerechnet in die Pflege zu gehen? Also, ne, du hast ja dann irgendwann eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin angefangen. Lag der Grund in der eigenen Geschichte oder wie kommt man dann? Weil eigentlich könnte ich mir auch vorstellen, du hast erlebt, boah, das kann so eklig sein. Ich sage das jetzt einfach mal so klar, das kann so eklig sein mit Urin und Kot, wie du das sagst. Mein Sohn war im FSJ in der Geriatrie, was der da erzählt hat, habe ich manches Mal auch heftig geschluckt, was der da schon so gemacht hatte. Also was war da der Auslöser, ausgerechnet einen Pflegeberuf zu erlernen?
Weitläufig kann man das schon so sagen, dass das vielleicht dort schon lag, weil es ist immer abhängig davon, entweder der Mensch kann Pflege, in dem Sinne also mit Körperpflege, mit allen Exkrementen, was da alles so rauskommt, oder er kann sie eben nicht. Und da war das halt vielleicht schon klar. Letztendlich kann man das aber nicht genau so sagen, weil es war ja auch meine Mutter, die ich dort halt in dem Moment versorgt habe. Das mit der Pflege kam erst später. Also ich kam dann ja zu meiner Tante, meinem Onkel. Und meine Tante hatte sich halt um die Bildungsthemen gekümmert. Dafür bin ich ihr auch total dankbar. Ich meine, sie hat letztendlich 3 Jahre meines Bildungsweges aufgeholt, damit ich dann letztendlich gute Abschlüsse mache. Und als ich dann in die weiterführende Schule kam, hat sie dann letztendlich dafür gesorgt, dass ich auch Praktika mache. Damit ich halt weiß, oh Mensch, ne, wo lande ich? Und so bin ich dann in der Floristik, also ich bin als Floristin, habe ich reingeschnuppert, im Hotelbereich habe ich reingeschnuppert, weil mein Onkel hatte halt auch eine Gastronomie, ich habe auch dort im Restaurant reingeschnuppert und dann aber auch im Krankenhaus. So, und dann bin ich im Krankenhaus gewesen und dann ging es halt los. Das war meine Leidenschaft, das war klasse, das hat so vieles beinhaltet, also das Medizinische, generell die Pflege um die Patienten, dann halt das Mitarbeiten zwischen Arzt und Pflege, also alles. Es hat irgendwie so vieles in mir ausgelöst, so viel Freude, dass ich dort halt nach 2 Wochen Praktikum ehrenamtlich auch am Wochenende alle 2 Wochen weitergearbeitet habe. Also im Endeffekt bin ich, seit ich 13 bin, in der Pflege. Und das sehr gerne, genau.
Also du hast wirklich das gefunden, was dich mit Leidenschaft erfüllt dann. Das ist wirklich spannend. Und du warst dann ja auch so in einigen großen Kliniken, ne? Du warst im Städtischen Klinikum in München, im Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen. Und was sind denn so jetzt deine Erfahrungen dann in so großen Krankenhäusern, so auch im Guten wie auch im Schlechten?
Ja, also erstmal war es so, als ich die Ausbildung angefangen habe in Osnabrück damals, da ist man ja in der Position des Schülers. So, du läufst mit, du guckst dir alles an, du bist interessiert, du bist aufgeweckt und du hast einen heiden Respekt vor Medizinern. Also das ist wirklich eine Gottheit in Weiß. Es wird auch aufrecht erhalten. Immer wenn der Arzt kam, war sofort, oh Gott, Stillstand, Arzt kommt, wir gehen auf die Visite und jetzt das, was der Arzt sagt, das ist Gesetz und wir gucken und wir gucken. Und als Schüler habe ich auch schon wahrgenommen, so, warum? So, also die erste Diagnose, die einem Krebspatienten damals mitgeteilt wurde, ich habe das als so unmenschlich wahrgenommen. Und es war ein christliches Krankenhaus, das kam ja noch hinzu, also auch in unserer Schule, ne? Ah ja, Ethik, Nächstenliebe und alles. Und dann setzt der junge Mann sich da so hin und erzählt der Patientin, sie werden sterben, sie haben Krebs, steht auf und geht. Also das war so, da dachte ich mir so, Kommunikation? Nächstenliebe? Also nein, nicht vorhanden. Aber als Schüler da war das halt so. Da hat man natürlich mit den Schwestern drüber gesprochen, aber wenn die gesagt haben, nee, so ist das jetzt, dann war das so. So. Und dann dachte ich mir, ach Mensch, wenn ich examiniert bin, dann wird's anders. So. Nicht anders von den Ärzten, aber dann wird's anders, dass ich dann vielleicht anders wahrgenommen wurde, weil als Schüler wirst du ja sowieso nicht wahrgenommen, so im System. Ja, genau, dann war ich ausgelernt und das Krankenhaus hatte mich aufgrund meiner leicht rebellischen Art, weil ich halt nun mal Fragen gestellt habe, die nicht so bequem waren, auch einfach nicht übernommen und eingestellt. Und dann musste ich mich bewerben und wollte in die Schweiz. Und die hatte zu dem Jahr einfach Einstellungsstopp. Und weil mein Cousin unter anderem auch in München war und ich einfach irgendwann ja in die Schweiz wollte, habe ich mir eine Stadt gesucht, die in der Nähe war, habe mich in Freiburg und in München beworben und habe dann die Stelle im städtischen Klinikum München-Bogenhausen bekommen. Genau. Und bin dort auch irgendwie auf einer sehr prominenten Station gelandet, auf einer Orthopädie und Unfallchirurgie, und habe dort dann angefangen zu arbeiten. Ja, und dann dachte ich mir, juhu, jetzt hast du was zu sagen, jetzt bist du examinierte Krankenschwester. Und bin auf die Visiten und alles mitgegangen. Und dann habe ich halt gemerkt, immer noch so, okay, das Wesen ist nicht anders von Arzt zu Krankenschwester, das bleibt gleich. Und der Klient ist tatsächlich auch einfach nur eine Nummer. Nur war der Unterschied jetzt, es war in meiner vollen Verantwortung. Also ich war ja keine Schülerin mehr. Also hatte ich jetzt stellvertretend das Sagen für meinen Patienten und musste aber auch in Rebellion mit dem Arzt gehen, weil der mich halt nicht verstanden hat, wenn ich mit ihm über Menschliches gesprochen habe. Wie zum Beispiel, der Klient hat Bauchschmerzen.
Nicht verstanden oder nicht verstehen wollte?
Ja, er wollte es hundertprozentig nicht verstehen. Also da bin ich auch ganz der festen Überzeugung gleich. Aber zu dem Zeitpunkt war für mich okay, vielleicht meine Kommunikation. Man guckt immer erst, also so bin ich, gucke immer erstmal bei mir selbst. Was soll ich machen? Was kann ich machen, damit es halt besser rüberkommt? Dann wurde mir ja innerhalb der ersten 3 Monate irgendwann klar, okay, pass auf, da findet keine Kommunikation statt. Es kann gar nicht, weil die ganz anders denken und fühlen als wir Pflegekräfte. Und dann kam ein besagter Doktor, dem danke ich auch bis heute, weil ich dadurch halt durch diesen Satz halt meinen kompletten Respekt vor Medizinern dann verloren habe. Was wiederum aber auch dann als Ergebnis hatte, dass ich mich völlig entfalten konnte als Gesundheits- und Krankenpflegerin, also in meinem Beruf, und keine Sorge oder Angst mehr haben musste vor einem Mediziner. Denn als ich dann halt das 4. Mal mit besagter Klientin kam und sagte, die hat immer noch Bauchschmerzen, das ist nicht normal, ne? Da hat er mich angeguckt. Ich weiß das noch genau wie gestern. Also, das werde ich nie vergessen. Und hat dann gesagt, pass auf, Sarah. Sehr schön, wie ambitioniert du bist. Aber ich sag dir jetzt mal was, damit das hier auch in Zukunft mit uns Medizinern und euch Pflegekräften klappt. Wenn du keine Temperatur misst, dann weißt du auch niemals, ob der Patient Fieber hat. Und dann habe ich da so geguckt, das war so gekonnt auch rübergebracht, dass ich erst dachte, oh mein Gott, der Mediziner hat gesagt. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, wie bitte? Also, wie bitte? Ja, du hast mich schon richtig verstanden. Guck mal, ich bin Orthopäde. Mich interessiert der Knochen. Weitere Symptome interessieren mich nicht. Ich dann so, nee, tut mir leid. Du hast Medizin studiert. Du hast die Aufgabe, dich um das Wohlbefinden des Kunden zu kümmern. Also nein, das verstehe ich nicht. Ja, das ist doch gut. Dafür bist dann ja du da. So, und da dachte ich mir, Hammer. Dankeschön im Nachgang, ne? Kein Respekt mehr. Nicht nur respektlos. Also es ist nicht nur, dass ich den Respekt verloren habe. Es ist auch die Tatsache, dass ich einfach gedacht habe, ja, Wahnsinn, mein Beruf hat auf einmal so viel mehr Wert als die Tatsache, dass man sich nur darauf beschränkt, zum Beispiel als Orthopäde den Knochen zu sehen. Weil wie kann man denn so eine Äußerung von sich geben?
Ja.
Ja, und dann fing ich halt an, mitzudenken weiterhin, mitzuarbeiten und alles aufzuführen, was so einen Kunden, so einen Klienten, Patienten halt noch betrifft. Aber damit war ich natürlich
aber genau, kam das gut an?
Tatsächlich kam das gut an. Also es war am Anfang sehr schwierig für die Mediziner. Die hatten schon ein Problem damit. Aber sie waren im Nachgang natürlich auch super dankbar, weil dadurch hatten wir, das war eine Win-Win-Situation. Wenn du eine engagierte Pflegekraft bist und den Überblick hast und letztendlich auch deinen Job übernimmst, das heißt, auf das Wohlbefinden zu gucken, nicht nur zu gucken, oh, hat er gut gegessen, hat er gut getrunken, sondern tatsächlich alles zu beachten, den ganzen Kreislauf, unter anderem auch das Blutbild, auch wenn es uns abgesprochen wurde, uns Pflegekräften, aber mit da drauf zu gucken und dann dem Arzt das mitzuteilen, dann ist jedem geholfen. Aber einem selbst, dem Klienten sowieso und dem Mediziner auch.
Aber es ist ja auch ein klassisches Bild, dass die Pflegekräfte in Krankenhäusern eigentlich ziemlich ja überlastet sind. Es gibt ja diesen tollen Film aus dem Schweizer Krankenhaus, ich glaube in Basel, Leben heißt der. Und da wird ja so gezeigt, eigentlich nur ein Tag einer Krankenschwester im Krankenhaus mit allem, was da so passiert. Und ja, wie war das so für dich? Also es hat doch am Ende wahrscheinlich bedeutet, dass du noch mehr eigentlich Verantwortung, noch mehr Stress hattest, als ihr ohnehin schon hattet, oder nicht?
Ja, auch da ist es ähnlich wie jetzt bei meiner Kindheit. Es war ja für einen mittlerweile normal. Mhm. Also du wusstest, okay, du bist hier auf weiter Flur alleine. Das hat tatsächlich nicht viel mit Medizinern zu tun, sondern mit den eigenen Leuten. Pflegedienstleitung und Pflegedirektion hat dich komplett allein gelassen auf weiter Flur. Du hast die Anzeigen gemacht, du hast dich gemeldet, aber am Ende des Tages hat es keinen interessiert. Also musstest du entweder so weit gehen und selber darauf warten, bis du einen Burnout schiebst. Das ist der letzte Weg, den man gehen sollte. Oder du musst halt die weiteren Wege gehen. Ich habe dann zum Beispiel gemeinsam mit dem Betriebsrat damals einen Brief verfasst an die Bundesregierung unter anderem, wo ich darauf hingewiesen habe, dass wir eine Station haben mit 44 Betten belegt, wir aber nur 2 Fachkräfte sind und das nicht machbar ist. Und das war natürlich total nicht gut gesehen. Natürlich war ich auf einmal die Rebellen, mir wurde sogar gedroht, dass man mir mein Examen nimmt und so weiter. Und wie kann ich nur? Und dem Team gegenüber, das kann doch nicht sein. Und mit allem drum und dran. Aber was hat's gebracht? Unsere Betten wurden gesperrt. Wir hatten auf einmal nur noch 12 Belegbetten. Leute konnten endlich zur Ruhe kommen. Sie konnten endlich ihre Überstunden abbauen. Sie konnten endlich wirklich durchatmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass in dieser Zeit, und das waren so knapp 6 Monate, dass in dieser Zeit viele ihren Burnout gar nicht Gott sei Dank erlangt haben, weil sie endlich zur Ruhe kommen konnten. Und ich habe mein Examen immer noch behalten. Also
so falsch nicht gewesen sein.
Ja, so falsch war es nicht, aber der Weg dahin, der ist hart. Also da wird man schon ziemlich heftig unterdrückt, ne? Von seitens der Direktion und der Pflegedienstleitung in Krankenhäusern.
In einem Beitrag hast du ja auch geschrieben, das System funktioniert nur, weil Pflegekräfte sich selbst opfern. Ist das quasi das, was du da gerade beschrieben hast? Also das
ganz genau. Ja. Das ist genau das, was ich beschrieben habe. Genau. Nur die Mehrheit geht halt drauf, ne? Und das ist halt traurig. Ja.
Jetzt hat mal eine mir bekannte Psychologin gesagt, die auch vorher in Krankenhäusern war, mittlerweile selbstständig ist. Sie hätte noch nie einen Chefarzt oder Oberarzt erlebt, der nicht Narzisst war. Kannst du das so unterschreiben?
Ja, also Narzisst ist ein großes Wort, ist ja eine Diagnosestellung, ne? Aber was ich unterschreiben kann, ist, alle kommen sie nach dem Studium rein mit dem Willen, Menschen zu helfen. Man sieht es ja. Du bist auf der Station, die stellen sich neu vor. Du weißt, die kommen jetzt direkt aus dem ersten Jahr. Und du siehst, hey, ne, die haben sich entschieden. In dem Fall war es die Orthopädie. Die wollten einfach Menschen helfen, die Knochenbrüche erlitten haben, die Schmerzen haben und so weiter. Du siehst es, die Energie, die fließt. Und ein Jahr später ist alles weg, weil sie sind abhängig vom Chefarzt. Sie müssen ja ihre ganzen Aufgaben erledigen, ihre ganzen OP-Einsätze haben, um überhaupt weiterzukommen. Das heißt, sie müssen sich dem fügen, was der Oberste sagt, und das ist nun mal der Chef oder der Oberarzt, so. Und du merkst dann halt, wie die Energie bei denen, diese Ich-rette-Menschen-Energie und ich freue mich, denen zu helfen, halt runtergeht, weil einfach auch da natürlich super viel Druck, ne? Die müssen die ganzen Dokumentationspflichten und überall ständig im OP stehen, die müssen ja Überstunden schieben, da brauchen wir gar nicht drüber anfangen zu reden. Aber es wird halt auch immer wichtiger, halt einem Menschen gerecht zu werden. Das heißt, der Ursprungsgedanke von Hippokrates, ne? Dem Menschen zu dienen und zu helfen, der hat nachher gar keinen Wert mehr, weil Pharmaindustrie und Kassensysteme dafür sorgen, dass du dich halt auch dahingehend einfach verausgabst und es, wie gesagt, nur einem einzigen Menschen recht machen musst, damit du nachher deinen Facharzt haben kannst. Ne? Das ist ja der nächste Schritt, das ist ja der Hauptschritt nach 6 Jahren dann. Ne? Und deswegen Narzissmus, ja, ich glaube, der entwickelt sich, du entwickelst dich dann in diese Eigenschaften, die halt der Narzisst oder so ein Psychopath mit sich bringt, so Wirtschaftspsychopathen nenne ich das immer so ganz gerne. Du entwickelst dich da rein, aber reinkommen kann ich nicht pauschal sagen, dass die alle mit so einer Persönlichkeitsstörung reinkommen, das nicht. Aber dass sich das dahin entwickelt, aufgrund des Drucks von oben und des Rechtmachens und immer wieder niederlegen und beweisen und dokumentieren, ja, das würde ich unterschreiben. Ja,
ein Problem des Systems an sich.
Ein Problem des Systems an sich und natürlich auch dieser Hierarchien und dieses Machtdenken, ne?
Du hast ja, auch unter anderem geschrieben, fand das ja so ganz spannend, weil du es so klar und deutlich dann auch direkt adressierst. Also wenn man so auf Krankenkassen, Pflegekassen schaust, dass es da durchaus darum geht, dass sie davon profitieren, wenn Pflegekräfte kaputt gehen. Wie genau hast du das gemeint?
Ja, je weniger Pflegekräfte oder je mehr die krank sind, desto mehr sparen sie sich natürlich auch die Gehälter, die Beiträge, alles, was dazugehört. Ne? Also die haben dadurch schon erheblichen Mehrwert, ne? Weniger Kosten. Ja, also das meine ich damit. Das ist natürlich nur kurzfristig. Auf lange Frist werden sie natürlich die ganzen Burnout-Erkrankungen und so weiter tragen müssen und zahlen müssen.
Ja, klar.
Ne?
Für die Kurzfristigkeit, ja, haben sie einen Mehrwert.
Ich fand das ganz spannend. Ich habe mich da an einen Artikel erinnert, der so während der Corona-Zeit rauskam. Es ging da um die Helios-Kliniken. Und da wurde dann ja drüber geschrieben, dass nachdem man jetzt schon geguckt hat, dass man die ganzen Pflegekräfte aus den Krankenhäusern rauskriegt und rausbekommen hat und reduziert hat, um dort Geld zu sparen, jetzt der nächste Schritt angegangen wird, werden die Ärzte rausgemobbt. Hast du das auch erlebt?
Das habe ich nicht erlebt, also weil Mediziner sind ja immer noch heilig in diesem System. Im Gegenteil, ich erlebe eher, dass Mediziner gehypt werden, weil einfach deren Marburger Bund ja auch enorm viel für die tut. Ich habe das Gegenteil erlebt. Pflege wird ja weiterhin nicht gesehen, außer dass für uns geklatscht wurde und Tariflöhne natürlich jetzt eingebracht wurden, wurde den Pflegekräften halt nicht viel mehr geboten. Und Pflege hatte noch nie ein Problem mit dem Gehalt. In dem Sinne, natürlich will jeder mehr Geld haben, keine Frage, aber das Thema für Pflege war nie, oh, am Ende des Monats komme ich nicht über meine Runde. Das Thema war von Pflege ist, wie soll ich den nächsten Dienst überleben? Und meine Klienten auch. Das ist das Thema der Pflege. Und da wurde überhaupt gar keine Rücksicht drauf genommen. Wie gesagt, was bringt uns denn bitte Klatschen? Ja,
das ist Fenster. Das ist wohl wahr. Und du hast auch andere, also ich fand das schon ziemlich beeindruckend, dass du da so offen drüber schreibst über ethischen Missbrauch. Das ist ja schon recht krass, ne? Leid wird kalkuliert, Menschenwürde wird versprochen, aber nicht bezahlt. Menschlichkeit wird ausgenutzt. Das heißt, das basiert auch auf deiner eigenen Beobachtung in den Krankenhäusern, in denen du warst.
Absolut. Absolut. Also unter anderem habe ich damals, also ich habe das Krankenhaus in München dann schwanger verlassen mit 320 Überstunden.
Ui.
Ne? Mhm. Ja, das war halt gang und gäbe. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil das war noch mein Anfang 20er. Ne? Da habe ich gearbeitet, gerne, leidenschaftlich. Das war für mich in Ordnung. Ich war kollegial. Ich wollte ich habe es ja geliebt. Und ich habe später gar nicht gerafft, was da eigentlich passiert, dass ich eigentlich nonstop durchgearbeitet habe.
Hast du denn einen Ausgleich dafür bekommen? Irgendwie?
Nein, natürlich nicht. Welchen Ausgleich? Gab's ja gar nicht. Welchen denn? Es war ja kein Personal.
Das heißt, du hast 320 Stunden gearbeitet, ohne irgendwie Geld oder Freizeit zu bekommen.
Nö, ganz genau. War ja nicht möglich mit der Freizeit. Und das mit dem Geld, es kam natürlich irgendwann, nachdem ich dann halt das Krankenhaus verlassen hatte, aufgrund der Elternzeit, mussten sie mir ja dann irgendwann auszahlen.
Mensch, dann bist du ja eigentlich ein tolles Beispiel für Friedrich Merz, ne, der sagt, wir sind ja eigentlich alle faul, wir müssen mehr leisten. Ne, könnte sagen, guckt euch mal Sarah an, 320 Stunden für Umme. Ja, aber wenn man, glaube ich, dann...
Wenn du so siehst.
Aber ich glaube, wenn man dann solche Bemerkungen aus der Politik hört, dann kann man wahrscheinlich auch nur noch den Kopf schütteln, oder?
Kannst halt sowieso gar nichts mehr zu sagen, weil die Politik ist so weit ab von der Realität, wie es halt nun mal Kassen und, also Pflege und Krankenkassen auch sind. Ne? Ja. Also so.
Aber du sprichst auch von fehlender humanitärer Führung im Krankenhaus. Also was bedeutet für dich humanitäre Führung? Wie sollte eine Chefärztin oder ein Geschäftsführer ein Krankenhaus führen, der dieses Prinzip ernst nimmt? Was wären für dich da die wichtigen Eckpunkte?
So bezogen auf die Pflege, das muss man ganz klar wissen. Ärzte haben mit der Pflege gar nichts zu tun. Also die sind da separat, die haben ihren eigenen Bereich. Bei uns ist, was bei mir war, ist, ich bin relativ schnell nach der Ausbildung und nachdem ich angefangen habe in München, relativ schnell war abzusehen, dass ich Leitungsfähigkeiten habe, weil ich es ja auch konnte, gerockt habe und es auch geliebt habe. Ich habe es wirklich gelebt. Siehe 320 Überstunden, aber nicht dafür, nicht um Leitung zu werden, sondern einfach, weil ich es gelebt habe. Und genau, dann bin ich in diese Leitungsebenen reingerutscht und habe dann natürlich dort auch die Beobachtung machen können, dass Pflege sich schon nur als stellvertretende Stationsleitung beginnt zu verändern. Das heißt, du hast ja bist du Schichtleitung, ne? Du hast eine ganz andere Stellenbeschreibung ja schon. Damit fängt es ja auch an, ein bisschen mehr Druck und Verantwortung. Und du hast natürlich jetzt auch eine ganz andere Stellung zu deinem Team. So, aber das hat ja schon so einschneidende Verhältnisse geschaffen zwischen Leitung und Team. Da war ich schon erschrocken, dass die Distanz auf einmal schon begonnen hat oder so schnell begonnen hat, weil ich mir dachte, mach doch jetzt nichts aus. Klar habe ich mehr Verantwortung, aber was hat das denn jetzt mit meinem Team zu tun? So, ne? Also das habe ich damals schon nicht verstanden. Und dann ging es ja Richtung Leitungsebene. Meine Leitung ist damals ein bisschen länger ausgefallen, war ja unter anderem, was ich ja gerade erzählt habe, eine sehr krasse Überlastungszeit. Und demnach war ich Leitung, ohne die Stellenbezeichnung zu haben. Und auch da als Leitungsebene kommt natürlich dann deine Pflegedienstleitung, die wohlgemerkt vorher auch mal in einer Leitungsebene war. Also sie kennt ja den ganzen Shit. Sie kennt den ganzen Stress von 6 Uhr morgens bis dem nächsten Tag 6 Uhr morgens, ja. Sie kennt die 24-7-Geschichten und dann kommt sie auf dich zu und erwartet auf einmal das Unerbringliche. Ich denke mir so, warum? Dann ging ich halt ins Gespräch und denke mir, hey, warum? Sie wissen doch selber, das ist überhaupt nicht möglich, ist gar nicht zu leisten. Ne? Eine Pflegekraft auf 40 Patienten und die andere willst du noch ausleihen. Ich soll jetzt mit einem Schüler alleine da arbeiten oder ich soll jetzt von meinem Team verlangen, dass der mit einem Schüler da alleine arbeitet bei schwerstkranken Klienten. Wir hatten ja am Tag bis zu 20 Frischoperationen. Wie soll das gehen? Und dann hatte ich nur als Antwort bekommen, ja, Sie sind doch jetzt in der Leitungsebene. Sie machen das schon machbar. Ich denke mir so, Also, und da, weißt du, vorher dasselbe Thema mit dem Arzt. Und dann aber die eigenen Leitungen, also die eigene Ebene. Und das war für mich noch schlimmer als der Mediziner. Weil was kann der Mediziner? Der muss dem, ist der Chef, ist vom Chefarzt das Zäpfchen, ja? Aber wir, also die alle gemeinsam leiden und dann einer, der vorher nur deine Leitungsebene ist, jetzt Pflegedienstleitung und wird zu so einem, es tut mir leid, dass ich das sage, aber ethischen Arschloch. So. Und ja. Dann habe ich mir gesagt, nö, mache ich nicht. Ja, aber wie machen Sie nicht? Ist doch Ihre Aufgabe als Leitung. Ja, ich so, erstmal weder habe ich irgendwo eine Stellenbeschreibung als Leitung. Also ich bin hier gerade angefangen als Stellvertretung. Die wahre Leitung ist krank. Und zweitens, wenn Sie das doch so gut vorgeben können, machen Sie es doch selbst. So, Sie kommen ja aus der Ebene, ne? Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Einige sind ja heute Pflegedienstleitung, die haben es nur studiert, ne? Die haben ja mit der Pflege gar nichts zu tun. Aber die Dame kam aus der Leitungsebene. Ja, da fing es halt, das war die erste Rebellion. Ne? Das waren so die ersten Zeiten, wo ich dann halt nicht mehr gerne gesehen wurde. Ne? Das war ja ganz, ganz schlimm. Also das war ja sowieso, jedes Mal hieß es, oh, Sarah wieder. Sarah, Sarah, Sarah. Ich könnte es auch langsam nicht mehr hören. Aber gut, und dann kam ja irgendwann der Brief an die Bundesregierung, ne, zusammen mit dem Betriebsrat. Und dann wurden die Betten Gott sei Dank gesperrt.
Waren all diese Erlebnisse dann ausschlaggebend auch dafür, dass du dann gesagt hast, so, dann mache ich jetzt meinen eigenen Pflegedienst auf? Also jetzt müssen wir mal dazu kommen, dass du ja auch mittlerweile Gründerin und Geschäftsführerin eines Pflegedienstes bist. Und wie war da der Schritt dann?
Der Schritt war so, ich war in der Elternzeit meines zweiten Kindes hier in Essen, nachdem ich ja im Alfred-Krupp-Krankenhaus war und noch schlimmere Erlebnisse hatte als in München. Und dann gemerkt habe, okay, Sarah, pass mal auf, du bist jetzt in der Elternzeit, du wirst jetzt demnächst wieder ins Krankenhaus gehen. Was ist der Next Step, wenn du Karriere machst? Das wäre Pflegedienstleitung im Krankenhaus. Und da war mir klar, no way, will ich nicht, ne? Was ist das? Also ganz ehrlich, dann wäre ich ja das Zäpfchen von der Direktion. Wer möchte das denn bitte, ja? Ein Zäpfchen sein. So, ja, gedreht, gewendet und dann habe ich in der Elternzeit im ambulanten Pflegedienst in Essen halt auf Minijobbasis gearbeitet und habe gemerkt, so auch da absolut pervers, also 50 Patienten in einer Tour, du hast überhaupt keinen Zugang zu den Klienten und ich bin schon schnell in der Kommunikation und ich kann auch Empathie schnell vermitteln, aber das schaffst du nicht in 3 Minuten, wo ein Klient weint und du weißt, scheiße, ich habe aber noch 30 Patienten, ich kann hier jetzt nicht bleiben. Genau, und das war ein ganz schlimme Zeit auch und auch ein ganz schlimmer Beweis für mich und dann kam dieser Zettel von diesem Pflegedienst auf meinen Tisch irgendwie geflogen durch meinen Mann. Der meinte, guck mal, hier wird ein Pflegedienst verkauft, Sarah. Du bist Leitung, das ist deine Leidenschaft. Du könntest da das sein, was du möchtest. Da dachte ich mir, oh Gott. Klar, pflegerisch kenne ich mich aus, ne? Also so, ich habe auch mit dem gesprochen. Ich habe gesagt, pass auf, pflegerisch, ich rock das Ganze. Ich kann Teamführung, ich kann Personal, alles gut. Aber Zahlen und alles ist ja also das komplette Gegenteil von mir. So, dann wäre ich Mediziner geworden. Und dann hat mein Mann gesagt, nee, das ist doch in Ordnung. Ich bin ja der Kaufmann, das ist wirklich super praktisch. Wir ergänzen uns perfekt. Sagt er, ist in Ordnung. Dann, wenn wir diesen Weg gehen, dann mache ich die Zahlengeschichten und du machst halt die Pflegegeschichten. Und ja, und so kam es dazu, tatsächlich. Ich habe gesagt, komm, versuch's. Und es ging so einwandfrei, das ist dann, genau.
Sitzt dann jetzt so bei euch auch immer eine weitere Person am Abendbrottisch, nämlich das Unternehmen? Oder könnt ihr das trennen?
Ja, also der Weg ins Unternehmen, das ist schon eine ganz, ganz große Herausforderung. Es war auch genau 2020.
Kurz vor Corona.
Dann, als Corona begonnen hat, ja, also da kam ja die ganze Covid-Nummer auf unsere Geschichte dazu. Das war wirklich, also sich selbstständig machen in der Pflege oder generell sich selbstständig machen, ist nie einfach so getan. Ne? Also man hat so viele Auflagen, so viele Wege, die man da gehen muss. Du kannst dich zum Schluss, wenn deine GmbH gegründet ist, wir haben ja eine GmbH gegründet, du kannst dich noch nicht mal freuen, dass diese Gründung stattgefunden hat, weil du nonstop am Arbeiten bist. Ne? Und mit dem Schnitt, also mit dem 1.10.2020 war klar, ich trage hier die Verantwortung. Ne? Also ich bin hier zuständig für damals noch 11 Mitarbeiter, für Gehälter, für Verluste, für alles. Ne? Also du bist, das ist nicht, du bist Unternehmer und du bist auf einmal reich und kannst dich auf den Malediven sonnen, sondern du bist Unternehmer und darfst erstmal reinklotzen. Also für alles, was halt so gerade mal schief laufen könnte und so weiter. Also dein Gehirn hört gar nicht auf, abzuschalten, ne?
Ja, ja, das ist, glaube ich, das, was viele oft unterschätzen. Man geht ja in eine Wahnsinnsverantwortung. Und wenn man sich dann ja wieder überlegt, in Deutschland sind es, glaube ich, gerade mal 4% der Bevölkerung, die sich wagen, selbstständig zu machen beziehungsweise ein Unternehmen zu führen. 96% sind es nicht. Aber die meckern dann immer über die bösen Unternehmer. Ist dann schon manchmal sehr schräg. Jetzt setzt ihr bei eurem Pflegedienst, Jakobus heißt der, ne? Pflegedienst Jakobus, genau, in Essen, setzt er sehr bewusst auf Würde, Respekt, Selbstbestimmung, ganzheitliches Menschenbild. Wie genau übersetzt ihr denn jetzt diese Werte in eure Entscheidungen, in die Dienstpläne, Teamkultur und natürlich vor allen Dingen in den Umgang mit euren Patienten und Patientinnen? Weil du kommst ja wirklich aus einer Welt, wie du gerade geschildert hast, wo das ja erstmal alles nicht machbar war. Aber so wie ich ja auch manchmal die Pflegedienste sehe, haben die ja auch trotzdem Zeitthemen. Ich habe das bei meinen Eltern gesehen, als die alt wurden. Also die waren immer super nett. Das fand ich toll. Meine Mama kam mit denen auch toll zurecht. Aber die waren halt nach 10 Minuten oder 15 Minuten auch wieder raus, weil sie eben ihre Zeitpläne hatten. Wie funktioniert das bei euch konkret?
Bei uns konkret funktioniert es so, ich habe da keine Vorgaben. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, ihr nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Ich vertraue da vollkommen auf deren Menschenverstand. Wenn die jetzt da sind und sagen, hey, ich brauche bei Oma Lieselotte 20 Minuten statt 10, dann nehmen sie sich die 20 Minuten. So. Und da habe ich noch nie drauf geachtet. Also ich bin da ganz frei und offen. Die arbeiten von Beginn an. Also wenn ich habe mit denen gesprochen, ich habe gesagt, passt auf, ich möchte keine Führung, die darauf basiert, auf Sie und Druck und Strenge und Abmahnung und Arbeitsgericht, sondern ich möchte, dass ein gegenseitiges Vertrauen herrscht. Das heißt, ich vertraue euch in eurer Selbstführung, ja, also dass ihr die Situation, eure Touren einschätzen könnt. Ihr bekommt eine Einarbeitung, eine adäquate Einarbeitung, dann geht ihr ganz normal in euren Berufsalltag, wie ihr das möchtet, und ja, das funktioniert. So.
Und hast du da nicht dann Probleme mit den Abrechnungen? Also steigt dir denn nicht dann der Mann auf den Kopf, weil er sagt, Moment, das kriegen wir alles hier von den Zahlen nicht hin?
Nein, da werden dann ja Gespräche halt auch geführt. Wenn ich jetzt merke, natürlich ist das nicht so, dass jetzt jeder sagt, hey, yo, ich kann mich selbst fühlen, klasse. Natürlich nicht, ne? Mhm. Natürlich gibt es dort die auch alles missbrauchen und auf einmal wirklich stundenlang für eine Tour von nicht mal 4 Stunden auf einmal 10 Stunden brauchen, so, ne? Klar geht's dann auch in Gesprächen. Übrigens wirklich alles schon passiert, ja? Natürlich geht's dann in Gespräche und dann wird auch geredet, ne? Wir evaluieren immer mal wieder. Also das gehört ja zum Alltag dazu. Aber das ist der Unterschied jetzt, den ich halt zu anderen Unternehmen für mich sehe oder halt auch gefühlt habe zu dem Unternehmen, von dem ich gerade gesprochen habe in meiner Minijobzeit. Setze halt darauf, dass die Menschlichkeit vor Ort, der Klient vor Ort, ein Recht auf Zeit hat. Bedeutet nicht, dass du jeden Tag eine Stunde mit Lieselotte einen Kaffee trinkst. Aber wenn Lieselotte jetzt gerade wirklich die 10 Minuten mehr braucht, dann bin ich kein Arbeitgeber, der sagt, kriegst du nicht. Und das letztendlich inkludiert ja alles, was deine Frage halt gerade war, ne? Also die Würde des Menschen wird dort berücksichtigt, indem er die Zeit bekommt. Mehr wollen die doch gar nicht. Die wollen nicht mehr. Und meine Mitarbeiter haben mehr Ruhe im Nacken, weil da kein Druck herrscht. Und ich selber habe dadurch mehr Ruhe.
Es sind auch wirklich nur die 5 Minuten Zuhören, ne? Die manchmal so entscheidend sind.
Vollkommen. Ja. Vollkommen. Ja. Es geht nur darum. Weil es geht nicht darum, ob du keine Ahnung, was mitbringst als Geschenk oder ob du da jetzt gerade den Rücken besser geschrubbt hast als vorher. Es geht immer nur ums Hier und Jetzt, weil der alte Mensch ist ein Mensch. In dieser Gesellschaft ist ja das große Problem, ab einem gewissen Alter oder ab grauen Haaren, sieht man den Menschen gar nicht mehr als ganzheitliches Wesen, sondern man denkt sich, ah ja, der Alte, der Senior, der Rentner. Oh, die haben ja alle Zeit. Och ja, die haben ja so viele Probleme. Aber im Endeffekt, ey, da steckt eine Sarah, da steckt ein Jürgen, da steckt eine Melanie tief drin. Also da gibt's ein ganzes Leben, das auf deren Schultern basiert, ja. Wenn man mal nachdenkt, die jetzige Generation noch, die gerade so knapp 100 werden, sind diejenigen, die Deutschland zu dem gemacht haben, was es ist. Und wir behandeln die wie so ein Waschlappen, der mal eben kurz hin und her geschrubbt wird. Das ist doch schrecklich. Wer will denn das?
Ja, das spricht ja was Interessantes an. Und im Prinzip habt ihr ja eigentlich in so einem boomenden Markt gegründet, wenn man sich die Zahlen anguckt. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland liegt bei etwa 5,7 Millionen Menschen. Und das ist eine Verdopplung seit den letzten 10 Jahren. Also ist schon irre. Und jetzt verlassen ja auch noch so nach und nach eine der größten Arbeiterkohorten, die die Bundesrepublik hatte, nämlich die Boomer-Generation, den Arbeitsmarkt. Und man schätzt, dass bis Mitte des Jahrhunderts so ein Anstieg auf gut 7 Millionen pflegebedürftiger Menschen gerechnet wird. Und naja, und erst danach soll es ein bisschen weniger werden. Aber für mich klingt das dann für die nächsten 25 bis 30 Jahre dann doch wiederum mehr so ein bisschen wie Fließbandabfertigung. Denn die Zeiten sind ja schon knapp berechnet. Und was ja auch, was man auch nicht vergessen darf, bis 2049 heißt es, sollen so bis zu 690.000 Pflegekräfte fehlen. Wie sieht das da bei euch aus? Bekommt ihr gut Nachwuchs oder auch Auszubildende oder Leute, oder ist der Arbeitsmarkt tatsächlich heiß umkämpft? Wie sieht das da aus? Und vor allen Dingen, wie würdet ihr mit diesen steigenden Zahlen oder wie werdet ihr auch mit diesen steigenden Zahlen umgehen? Weil die kommen ja nur, ob wir wollen oder nicht, ne?
Ja, das ist leider der Fall. Da hast du vollkommen recht. Also es ist so, dass ja jetzt immer mehr diese Integrationspflege stattfindet. Also das heißt, wir nehmen sehr viele aus dem Ausland. Viele Pflegekräfte kommen aus dem Ausland oder sollen integriert werden aus dem Ausland. Besser gesagt so. Also die haben gar keinen blassen Schimmer von Pflege, sollen aber dann in die Pflege von uns integriert werden. Und wie soll ich das nett ausdrücken, ohne ja asozial rüberzukommen? Aber ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich hatte neulich einen bei mir stehen, ein junger Mann, absolut tolles Erscheinungsbild, spricht leider unsere Sprache kaum und soll dann halt bei mir anfangen, Oma Lieselotte mit 98 waschen gehen, ohne jegliche Form von Verständnis, was Pflege ist, ohne jegliche Qualifikation, ohne jegliche Form der Sprache. So, und dann kommt es noch hinzu, Oma Lieselotte, 98, war im Krieg. Also die hat diese Zeit erlebt. Wer weiß, was der alles anamnesisch passiert ist. Also ihre Biografie, wahrscheinlich eine Länge von, können wir uns gar nicht vorstellen. Und die zwei sollen dann aufeinandertreffen. Und der junge Mann soll dann anfangen, der noch gar keine Ahnung hat, wo wir gar nicht wissen, möchte der das überhaupt? Der soll dann anfangen, Oma Lieselotte im Intimbereich zu waschen. Also wo sind wir gelandet? Da stelle ich mir die Frage. Und wenn, warum schicken Sie mir denn dann nicht die jungen Frauen? So, ich habe dann natürlich betreffende Schule angerufen und habe dann gesagt, wie die sich das ethisch vorstellen. Ach, Ethik ist ja auch überhaupt gar kein Wort mehr in dieser Gesellschaft. Der hat mich wirklich offen gefragt, wie ich diese Frage jetzt meinen würde. Dann habe ich gesagt, naja, Ethik, Würde des Menschen. 98-Jährige, junger, Mitte 20-Jähriger, kaum Deutsch sprechender, treffen aufeinander und er soll jetzt in ihrem Teambereich rumwurschteln, um den zu waschen. Ach so, ja, gut, Frau Ziakalidis. Klar, natürlich können wir uns diese Frage stellen. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, was ist denn mit den Pflegekräften, die alle in 30 Jahren halt fehlen? Und dann habe ich halt gesagt, ja, da stimme ich Ihnen zu. Aber auf diese Art und Weise wird das hier nichts. Dann bitte integrieren Sie die Leute. Bringen Sie ihnen bei, dass sie wirklich unsere Sprache verstehen, dass sie das Verständnis für Pflege verstehen. Bilden Sie sie aus und dann schicken Sie sie in mein Unternehmen. So der normale Werdegang. Diese Zeit muss sein. Nee, da habe ich dann als Antwort nur drauf bekommen, ja, oder sehen Sie es aus der Perspektive, dieser junge Mann, der möchte gerne Geld verdienen, um seine Familie in Marokko zu ernähren. Den können Sie doch jetzt einfach gut nutzen. Investieren Sie mal die Zeit darin. Machen Sie das, was Sie mir gesagt haben. Und dann schauen wir weiter. Und ich denke mir, kurz gesagt, sie haben doch eine Billigkraft. Und das finde ich so, ey, so, sowohl dem jungen Mann gegenüber, der da wirklich nicht mit Freude stand, ja, als auch Oma Lieselotte gegenüber mit 98, als auch mir gegenüber als Arbeitgeber und meinen Mitarbeitern gegenüber, die damit ja auch arbeiten müssen. Das ist doch nicht in Ordnung. So, das ist doch, was ist das? Was möchte dieses Land damit erreichen?
Ja, da ist man erstmal sprachlos, wenn man so eine Geschichte hört. Und es kommt ja dann dieser andere Aspekt zu, den wir gerade hatten. Der ist ja auch noch nicht mal mehr in der Lage zuzuhören. Also er kann zwar zuhören, aber er kann ja nicht antworten oder hat ja überhaupt kein Verständnis für das, was die alte Dame oder der alte Herr, was sie da gerade bewegt oder, ne, die müssen ja auch ein bisschen erzählen. Oft sind das ja auch schon gerade bei den ganz Alten. Ich habe das bei meiner Mutter gemerkt, die ist 91 geworden. Aber da wurde das langsam einsam um sie herum. Ne? Das heißt, viele ihrer bekannten Freundinnen waren da schon verstorben. Und sie ist bis zum Schluss noch in ihrer Wohnung geblieben, zum Glück. Aber da war dann der Pflegedienst auch schon ein wichtiger sozialer Kontakt. Und tatsächlich mal so diese 10, 15 Minuten dort mit jemand reden, während man eben versorgt wurde, waren mindestens so wichtig wie eben das Versorgen selbst. Und das fällt dann ja auch komplett unter den Tisch. Und es stimmt, genau. Wir müssen uns dann wirklich fragen, wo bleibt da die Würde des Menschen, der wirklich 60, 70 Jahre seines Lebens auch dafür geopfert hat, hier diesem Land auch irgendwie zu helfen, weiterzukommen und es aufzubauen, Kinder bekommen hat und. Ui, das ist schon harter Tobak, finde ich. Wenn du jetzt den Entscheiderinnen und Entscheidern in der Politik, in den Kliniken und Kassen einen Rat geben könntest, was müsste sich eigentlich möglichst schnell ändern, damit A, einmal die Pflegekräfte nicht mehr ihre eigene Gesundheit opfern und B, auch die zu pflegenden Personen mit eben genau dieser nötigen Würde und Respekt behandelt werden können? Was wären da die wichtigen Schritte, die eigentlich unternommen werden müssten?
Also egal, was man dazu jetzt sagt, ist letztendlich das Resümee Aussichtslosigkeit. Weil das Einzige, glaube ich, was ich machen würde, wenn ich einen Politiker jetzt vor mir hätte, wäre, dass ich ihn an seine Menschlichkeit erinnere. Dass ich ihn wirklich daran erinnere, wie möchte er selbst behandelt werden? Wie möchte er, dass seine Eltern behandelt werden? Wie möchte er, dass seine Kinder irgendwann behandelt werden? Was möchte er erreichen mit dem, was er noch nicht mal gerade angerichtet hat? Weil das war ja auch die Politik davor schon. Aber im Endeffekt, ich würde jeden Einzelnen nur noch an die Menschlichkeit erinnern. Was sind wir denn? Sind wir denn Roboter, die rumlaufen und einfach nur ableisten? Oder was sind wir? Wir sind menschliche, emotionale Wesen, die alle am Ende des Tages ohne alles sterben werden. Also wir kommen und wir gehen doch ohne alles. Also was bringt es uns, mehr und mehr in Industrie oder in Güter zu setzen, als halt in soziale Themen wie Pflege, Erzieher, Schulen, also Bildung? Ich denke mir halt, warum setzen wir an den falschen Stellen an und gucken bei den richtigen Stellen einfach weg? Und das konsequent und konstant, obwohl die Welt ja schon schreit. Es ist ja nicht so, als wenn das Pflegesystem nicht anzeigen würde. Tut es doch. Auf jeder zweiten Seite im Internet liest man doch Pflege am Limit, Pflege kann nicht mehr, Pflege braucht, Pflege muss, Pflege hier, Pflege da. Wie kann man noch weggucken?
Hättest du denn einen Wunsch, wie denn Angehörigen die Gesellschaft insgesamt mit Pflegekräften besser umgehen könnten? Also jetzt abseits von Applaus auf dem Balkon und Sonntagsreden.
Der klassische Wunsch ist immer, dass wir uns auch da respektvoll und mit Würde begegnen, ne? So. Aber wenn ich vom logischen Denken, wir haben alle einen Alltag. Und wie du selber sagst, deine Mutter mit 91, andere Mütter, wir haben alle Mütter und Väter. Und das ist eine zunehmende Belastung, wenn die krank werden. Kein Kind steht da und ist dankbar, dass seine Mutter gerade pflegebedürftig wird oder sein Vater. Sie verlassen sich auf uns, ne? Auf Pflegedienste, auf Altenheime, auf alles. Was soll ich denn da noch groß mir wünschen oder erwarten? Außer natürlich, dass wir normal im Normalen tun. Aber das liegt doch in meiner Kompetenz, ob der Mensch mit mir normal spricht oder nicht. Also ist klar, wenn er jetzt anfängt, respektlos mit mir zu reden, dann weise ich ihn einfach nur darauf hin. Aber was soll ich mir groß davon wünschen? Bitte schmeißen Sie ihre zwei Jobs hin, um sich um Mami zu kümmern, weil der Pflegedienst kriegt leider nicht das Geld. Das ist doch dreist. Das ist doch eigentlich dreist, was hier passiert in diesem Land. Wir könnten so dankbar sein für das, was Kassen tatsächlich auch ermöglichen und alles. Und zeitgleich wissen wir das eigentlich gar nicht zu schätzen und setzen es halt einfach auch nicht adäquat um und fahren uns halt einfach alle konsequent gegen die Wand.
Fehlt uns vielleicht einfach die Demut dafür, dass wir eigentlich ein großes Glück hatten, in einem Land wie Deutschland geboren worden zu sein, wo es so viele Möglichkeiten gibt, wo es Hilfe gibt, wo es eigentlich nach wie vor noch eine relativ gute soziale Absicherung gibt. Wobei, da wird ja auch kräftig dran gearbeitet. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein bisschen die Demut für fehlt und alle immer nur so auf den Wohlstand gucken. Wir müssen uns unbedingt das erhalten, was wir jetzt gearbeitet haben und bloß nichts mehr abgeben. Es muss auf jeden Fall besser werden. Und sofort fängt das Gejammer an, wenn es auch nur ein bisschen weniger mal gibt. Und ein bisschen weniger heißt ja noch lange nicht, dass es sofort schlimm ist.
Also ich weiß nicht, ob noch mal meine Generation vielleicht sogar die letzte ist. Ich weiß es nicht, was da so nachkommt. Ich sehe es ja. Es ist tatsächlich nicht selbstverständlich, was hier passiert. Und das ist vielen nicht bewusst. Ja, Aber wie sollen sie es auch bewusst haben, wenn sie es gar nicht anders kennen? Man wächst auf, man hat Luxusprobleme hoch 10. Die kaputte Hose, die ich mir gerade neu gekauft habe, ist mein größtes Problem. Deswegen gehe ich dann in 10 Jahren zum Psychiater, weil Mama hat mir keine neue gekauft. Das sind ja hier tatsächliche Probleme. Und wenn mein Ursprung ist ja aus Griechenland. Und wenn ich war in Griechenland und war ja dort, habe da meinen Opa auch begleitet und auch meine Oma. Und wenn ich nur dahin gucke, 3000 Kilometer weiter runter, dann denke ich mir, wie gut wir es hier haben. Ja, also fließendes, gutes Wasser, 3x täglich Mahlzeiten, ja, eine Gesundheitsfürsorge, die es halt einfach zum Beispiel in 3000 Kilometer Entfernung nicht mehr gibt. So. Und ja, aber, und das sage ich jetzt nochmal, eigentlich müsste jeder Mensch einmal für ein paar Jahre in Armut gelebt haben oder in solchen Krankenhäusern gewesen sein, um dieses System halt hier schätzen zu können, ja.
Das ist erstmal ein guter Abschluss, glaube ich, für ein tatsächlich sehr, sehr intensives Thema. Die Zeit läuft. Es fällt mir diesmal schwer, so ein bisschen zum Sinnstift zu kommen, weil da natürlich jetzt auch ein sehr, sehr heftiges Thema, was wir hier haben. Und es ist, glaube ich, wir können einfach nur einen Appell an die Politik richten, da nochmal genau hinzugucken und zu schauen, was da eigentlich auch geleistet wird und was da aber auch noch, ja, was wir verändern müssen. Ein Teil in meinen Augen ist ja, dass wir das Vermögen, was wir in Deutschland ja haben, es hat ja schon Heiner Geißler vor über 25 Jahren gesagt, wir haben ja kein Geldproblem. Das Problem ist nur, dass das Geld falsch verteilt ist. Und dass man da doch noch mal dran geht, anstatt weiter an den Sozialdiensten rumzuwerkeln, den Leuten, die eigentlich eh schon wenig haben, immer noch weniger wegnehmen. Es wird ein großes Problem mit der Rente geben. Dadurch werden viele Leute sich auch Pflege wieder viel weniger leisten können, beziehungsweise es muss der Staat wieder einsetzen und so weiter und so weiter. Das ist ja eine Spirale ohne Ende. Das heißt, wenn wir hier nicht endlich anfangen, unser Vermögen, das es in Deutschland ja in einer irren Menge gibt, besser zu verteilen, damit wir eben auch diesen Sozialstaat, so wie er halt ist und er auch wertvoll ist, zu erhalten. Ich glaube, das ist halt der Weg, den wir gehen müssten. Und wir können halt nur hoffen, dass es irgendwann mal Politiker gibt, die da auch ansetzen. Also da kann man nur appellieren. Kommen wir trotzdem zum Sinnstift, liebe Sarah. Der Sinnstift, die meisten kennen ihn, ist ein Bleistift, der über die Nutzungsdauer hinaus zu verwenden ist. Es hat eine kleine Samenkapsel oben am Ende, die steckt man dann in Blumenerde, gießt das und dann kommt Vergissmeinnicht raus.
Der Sinnstift.
Meine Frage für dich, obwohl das, glaube ich, schon fast so ein bisschen rausgekommen, wie würdest du dein Warum beschreiben? Was treibt dich an, das zu tun, was du tust? Trotz all dieser, ja, ich will mal sagen, auch Hürden und Probleme, die es ja gerade in deinem Job nun mal tagtäglich gibt.
Ja, das hört sich plump an, aber es ist die Würde des Menschen.
Das hört sich gar nicht plump an, im Gegenteil.
Ja, ich meine, es hört sich vielleicht so an wie so ein Werbespruch, aber für mich ist es wirklich so, dass ich das Arbeiten am und mit dem Menschen absolut liebe. Ich würde es jederzeit wieder tun, egal in welcher Generation ich wieder geboren werden würde. Ich würde diesen Job jederzeit wieder machen, weil ich es einfach liebe, dass wir alle so sehr voneinander lernen können. Das gibt einander so viel, jung und alt, ist eine unglaublich wertvolle Kombination. Das gibt mir den Grund für das Warum.
Da fällt mir gerade nur eine Frage ein, wenn du das so sagst. Bist du denn selber auch noch unterwegs im Pflegedienst?
Ja.
Ja? Ja. Also ganz konkret.
Ja. Also es ist so natürlich, dass ich als Arbeitgeber noch ganz viele andere Sachen zu tun habe, aber ich nehme mir regelmäßig meine Touren und fahre meine Leute ab, weil ich es einfach brauche.
Sehr cool. Ja, sehr cool. Ja. Dann kommen wir noch zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Wie würdest du dich selbst als Führungskraft beschreiben?
Empathisch, konsequent, liebevoll und immer ansprechbar.
Und darauf aufbauend die zweite Frage, wenn ich jetzt deine Kinder fragen würde, wie würden die dich denn als Mutter beschreiben?
Oha, das ist eine schwierige Frage, kurz vor Pubertät. Wie würden die mich? Die würden mich auch als liebevoll, aber streng. Liebevoll, aber streng. So, hart, aber herzlich.
Aber herzlich, das ist schön. Sehr gut. Dann auch an dich meine Lieblingsfrage. Gibt es ein Buch, was du uns empfehlen würdest, was wir unbedingt lesen sollten, was dich total begeistert hat? Oder was du vielleicht auch gerade liest, wo du sagst, wow, das kann alles sein, ne? Also.
Ja, also ein einziges Buch, das ist mir immer in Gedanken geblieben, das habe ich im Alter von 12 gelesen, das heißt Abschied von Sheila. Und zwar geht es dort um ein Mädchen, das leider auch an Krebs erkrankt ist, und ihre beste Freundin. Und der Freund von ihr gehen diesen Leidensweg mit ihr und kommen dann zum Schluss zusammen. Und diese Trauerphase hat dann letztendlich eine neue Beziehung geschaffen. Und das hat mich so berührt. Ja, das ist das Buch. Abschied von Sheila.
Abschied von Sheila, ja, sehr spannend. Ist ein Jugendbuch, oder?
Es ist ja ein Jugendbuch, ja.
Ja, aber geht dann mit dem Thema, also mit den ja wirklich schweren Themen Trauer, Abschied.
Ganz genau.
Wahrscheinlich auf einer sehr, sehr empathischen Art und Weise um.
Ja, genau.
Ja, spannend. Also warum nicht auch mal ein Jugendbuch lesen wieder? Das ist manchmal etwas, wo man eine Menge lernen kann.
Ja.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr diese Folge bei dem Podcast Gewinn mit Sinn wieder gehört habt, dabei wart, vielleicht nochmal ein ganz neues Verständnis bekommen habt für das Thema Pflege. Ganz, ganz herzlichen Dank an meinen Gast Sarah Ziakadidis, Gründerin und Geschäftsführerin des Pflegedienst Jakobus in Essen. Und den Link zur Webseite gibt es natürlich wie immer in den Shownotes, sodass ihr euch mal angucken könnt, wie ein, ja, glaube ich, sehr sinnstiftender Pflegedienst aufgebaut ist und wie das funktioniert. Mein Name ist Jürgen Schöntoff von Sinnstifter Kultur. Meine Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten, sie zu begleiten bei einer sinnstiftenden Kommunikation und, was ich mit diesem Podcast mache, Unternehmen, die das schon machen und können und beherrschen, vorzustellen, damit wir im Sinne von Best Practice ein bisschen davon lernen können. Und wir haben auch heute wieder gesehen, es gibt abseits von den klassischen Unternehmen, die wir ja so bisher haben, auch mal im Pflegedienst Unternehmerinnen, Unternehmer, die da sehr sinnstiftend unterwegs sind, die mit vielen Dingen kämpfen müssen, aber die Verantwortung übernehmen. Das ist ja das, was sinnstiftendes Unternehmertum am Ende wirklich ausmacht, die Verantwortung zu übernehmen für unsere Gesellschaft, für die Menschen, für die Umwelt. Und es lohnt sich, hier mal genau hinzuschauen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt, mir Feedback gibt. Und bis zur nächsten Folge mit Gewinn bis Sinn. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Sarah, für dieses sehr offene, wirklich tolle Gespräch und den Einblick in eine Welt, wie ich ihn bisher noch nicht so hatte. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch. Dankeschön, lieber Jürgen. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Das freut mich. Mir auch. Bis bald.
Bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.